Rabea hat uns mit hineingenommen in die Zeit Elias und sie hat so ein bisschen angedeutet, dass Elia wirklich ein ganz besonderer Mensch war, der sich getraut hat, gegen den Trend der Zeit aufzustehen und seinen Gott zu verteidigen. Und normalerweise würde ich sagen, wenn ich das so lese im ersten Königebuch, der spielt in einer ganz anderen Liga als ich. Da werde ich nie ranreichen, den Mut, diese innige Gottesbeziehung werde ich vielleicht nie haben. Aber im Jakobusbrief wird uns gerade dieser Elia, dieser besondere Mensch, als ein Vorbild hingestellt, als ein Vorbild in puncto Gebet. Da lesen wir nämlich in Jakobus 5 ab Vers 16, das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Elia war auch nur ein Mensch wie wir. Er flehte zu Gott, dass es nicht regnen möge, da fiel 3,5 Jahre kein Tropfen auf das Land. Dann betete er nochmals, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte wieder ihre Früchte hervor. Das hat Rabea vorhin erzählt, dieser Angriff auf diesen Fruchtbarkeitskult, der sich breit gemacht hatte, und auf das Gebet von Elia hin handelt Gott. Und diesen Elia sollen wir uns zum Vorbild nehmen und genauso beten und genauso viel von Gott erwarten, wie er es gemacht hat. Und ich glaube, ich hätte ganz, ganz große Schwierigkeiten, das zu versuchen zumindest, wenn es diesen Text in 1. Könige 19 nicht gäbe, den wir gehört haben. Da wird uns Elia vorgestellt als ein ganz schwacher, verzagter, verzweifelter Mensch. Und die Bibel ist ja im Übrigen sehr nüchtern, wenn sie über die ganz großen Glaubenshelden berichtet. Da ist von Petrus die Rede, der 3-mal beharrlich leugnet, Jesus zu kennen. Paulus und Barnabas, diese großen Apostel, geraten scharf aneinander. Und David, der Mann nach dem Herzen Gottes, begeht Ehebruch und lässt den Ehemann auch noch ermorden. All das steht schonungslos und offen in der Bibel. Und eben auch hier das Geschehen um Elia, um seine Verzweiflung, um seine Verzagtheit. Wir tauchen mal so ein bisschen ein und ich habe hier mal so die Topografie im Nahen Osten versucht, ein bisschen klar zu machen. Und wir schauen uns nochmal an, wo der Berg Karmel liegt, da wo Gott sich so ganz eindrucksvoll zu erkennen gegeben hat und klar gemacht hat, ich bin der wahre Gott. Und vom Berg Karmel lief dann Elia mal eben einen Halbmarathon runter in die Ebene, in die Stadt Jezreel. Da habt ihr mal so ungefähr die Entfernungsvorstellung. Dieser kleine rote Pfeil, der vielleicht hinten kaum noch zu erkennen sind, das sind ungefähr 20 Kilometer. Und dort in Jezreel wartet Elia erstmal ab, aber es dauert nicht lange. Und dann kommt diese Morddrohung von Isabel. Und eins weiter noch, da tauchen wir jetzt ein in unseren Text in 1. Könige 19. Elia bekommt diese Morddrohung und flieht. Er packt das Nötigste, nimmt seinen Diener mit und läuft quer durchs ganze Land bis an den südlichsten Zipfel des Reiches Juda, bis in den letzten bewohnten Ort nach Beersheba. Da ist es jetzt zu sehen. Und im ersten Moment, wenn man den Text liest, denkt man vielleicht, wie kann das sein? Dieser Mann Gottes lässt sich von dieser einen Androhung plötzlich so einschüchtern, dass er quer durchs ganze Land rennt und das Weite sucht. Elia hat doch so viel mit Gott erlebt. Er musste sich über 3 Jahre verstecken und hat erlebt, Gott sorgt dafür, dass ich nicht gefunden wäre. Sonst hätte er das nicht überlebt. Er hat ihn versorgt mit Essen und mit Trinken in der Zeit auf ganz, ganz wundersame Weise. Er hat sogar eine Totenauferweckung miterlebt in dieser Zeit. Und dann hat er gerade eben auf dem Berg Karmel dieses ja ganz mächtige Wirken von Gott erleben dürfen. Und jetzt, durch diese eine Drohung, lässt er sich so einschüchtern, er hätte es doch eigentlich wissen müssen, so wie wir es vorhin gesungen haben, dein Name ist ein felsenfester Turm. Niemand kann erretten als du. Aber plötzlich nimmt er seine Geschicke selber in die Hand. Unverständlich. Und dann auch noch dieser etwas merkwürdige Widerspruch. Er rennt um sein Leben Und dann ist er in der Wüste und wünscht sich doch den Tod herbei. Ich habe ein zweites Mal hingeschaut und auf den zweiten Blick könnte man vielleicht sagen, ist doch völlig normal. Schauen wir uns die Situation noch mal ein bisschen näher an und vielleicht erst mal die Frau, von der diese Morddrohung kommt. Diese Isebel, die ist nicht irgendeine Frau. Wenn ich die Texte im ersten Königebuch so lese, dann gewinne ich fast den Eindruck, dass sie die Fäden gesponnen hat im Hintergrund und dass ihr Mann eher so eine Marionette im Vordergrund war. Und sie riskiert auch relativ viel bei dieser Morddrohung. Sie spricht einen Schwur aus und sagt, die Götter, meine Götter sollen mich bestrafen, wenn du morgen um die Zeit noch am Leben bist. Sie riskiert also bei dieser Androhung im Prinzip ihr eigenes Wohl. Und ich habe auch fast den Eindruck, wenn ich die Texte so lese, das ganze Geschehen ist nicht rein menschlich zu erklären, sondern Isebel bringt einige dunkle geistliche Mächte ins Spiel. Und das, denke ich, kann schon Angst machen. Ist doch eigentlich verständlich. Und dann das andere. Auf dem Berg Karmel hat Elia gerade eine absolute Höchstleistung vollbracht. Er ist alleine aufgestanden gegen 450 Propheten von der anderen Seite, gegen 450 Baalspropheten. Er hat sein Leben riskiert. Er hat schon erlebt, wie Gott sich zu ihm gestellt hat. Aber er ist erschöpft. Heute würden wir vielleicht sagen Burnout, Erschöpfungsdepression. Kann man ihm das denn verübeln, dass er jetzt so niedergeschlagen ist? Ich finde, was auch gut in dieses Bild reinpasst, er kapselt sich von allen anderen ab. Er lässt jetzt auch noch seinen Diener in Beersheba zurück und geht eine Tagesreise weiter in die Wüste hinein. Ich weiß nicht genau, wo das war. Ich habe mal versucht anzudeuten, wie weit er da gelaufen sein könnte. Und er möchte also keinen mehr um sich haben. Er möchte niemanden mehr sehen. Er möchte einfach nur noch allein sein. Ich denke, das kennen wir doch auch von Menschen, die sehr erschöpft sind, sehr verzagt sind, dass sie sich so abkapseln. Und er hat ein sehr verzerrtes Bild von der Wirklichkeit. Er sagt dann später zu Gott, ich allein bin übrig geblieben. Das stimmt aber gar nicht. Er hat kurz vorher erfahren, dass mindestens 100 weitere Propheten Gottes überlebt haben. Das weiß er eigentlich, aber sein Empfinden ist, ich allein bin übrig geblieben. Da ist keiner mehr. Was er noch nicht weiß, dass es noch viel, viel mehr gibt. Das ist Gottes Wirklichkeit, dass es 7000 gibt, die diesen Fruchtbarkeitsgott Baal nicht angebetet haben. Das wird er erst später erfahren. Aber trotzdem, das, was er eigentlich weiß und das, was er für sich empfindet, das klafft relativ weit auseinander. Und ich denke, auch das kennen wir von sehr verzagten Menschen, dass sie so ein verzerrtes Bild haben von der Wirklichkeit. Und vielleicht kennt er auch dieses berühmte große Loch nach einer großen geistlichen Erfahrung, vielleicht irgendeine tolle Konferenz, ein ganz toller Gottesdienst. Und dann kommt dieses Loch. Und in diesem Loch sind wir sehr anfällig für Versuchungen. Und ich denke, dieses Geschehen kennen wir alle. Also ist es nicht völlig normal, wie Elia hier reagiert? Mich hat dieser Text schon immer fasziniert und vor einigen Jahren bin ich an der Stelle stehen geblieben. Ich habe gesagt, ja, das ist doch menschlich erklärbar. Das ist doch eigentlich völlig klar. Aber diesmal hat es mich nicht losgelassen und ich habe nochmal weiter hingeschaut und mich durchgerungen zu einer Aussage, von der ich zugebe, dass sie mir schwer fiel. Und ich lade euch ein, sie zu überprüfen, ob ihr die so unterschreiben könnt. Auf den dritten Blick muss ich sagen, Elias Verzagtheit ist Sünde. Elias Verzagtheit ist Sünde. Kann das sein? Kann Verzagtheit Sünde sein? Ich will hier wirklich differenzieren. Es gibt sicherlich Erkrankungen, die wir heute erfolgreich medikamentös behandeln würden, Depressionen, die eine ähnliche Symptomatik hervorrufen. Und da würde ich das sicherlich nicht so ohne weiteres sagen. Aber der Text liefert uns leider keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass bei Elia hier sowas vorliegt. Im Gegenteil, Elia muss sich die Frage von Gott gefallen lassen, was machst du hier, Elia? Warum bist du eigentlich hier in der Wüste? Ich habe dich nicht dahin geschickt. Und wenn Gott ihm diese Frage stellt, dann impliziert das für mich, dass er auch selber für sein Handeln Verantwortung übernehmen kann und muss. Sonst würde diese Frage einfach überhaupt keinen Sinn machen. Und ähnliche Fragen finden wir an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel. Das fängt schon auf den ersten Seiten an. Adam, wo bist du? Nach dem sogenannten Sündenfall, als er sich versteckt hat. Und ein paar Seiten später, nach dem ersten Mord, fragt Gott den Mörder, wo ist denn dein Bruder Abel? Oder auch im Neuen Testament, eben nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, muss er sich dreimal die Frage gefallen lassen, Petrus, liebst du mich? Solche therapeutischen Fragen, so nenne ich sie mal, finden wir immer wieder in der Bibel. Und ich denke, dass daraus schon klar wird, hier kann und muss ein Mensch selber Verantwortung übernehmen. Und wenn wir das in dem Licht ansehen, dann ist diese Flucht von Elia im Grunde mangelndes Vertrauen in Gott. Er hat so oft erlebt, wie Gott ihn versorgt hat, bewahrt hat, sein Leben gerettet hat. Und hier an dieser einen Stelle hat Elia das eben nicht gehabt, dieses Vertrauen in Gott, sondern er hat es selber in die Hand genommen durch die Flucht. Und mangelndes Vertrauen in Gott ist Unglaube und Unglaube ist Sünde. Und ich denke mal, dass Elia das auch irgendwo ahnt, dass das mitschwingt in seiner Klage, die er an Gott richtet, ich bin nicht besser als meine Väter, dass er ein Gespür hat für sein eigenes Versagen und dass das dann auch gipfelt in dieser Aussage, es ist genug, Herr, nimm mein Leben hin. Immerhin, er legt nicht selber Hand an sein Leben und was mir sehr positiv auffällt, er bleibt mit Gott im Gespräch. All das, was er hier sagt und klagt, richtet er direkt an Gott. Und daraus, denke ich, können wir schon eine ganze Menge lernen. Elia hält diesen Draht zu Gott aufrecht, obwohl die Beziehung durch sein mangelndes Vertrauen ein Stück weit getrübt ist. Und er sitzt da nun in der Wüste, schläft erstmal ein unter diesem Strauch, ist völlig verzagt und verzweifelt. Und in dieser Situation braucht er sicherlich ganz besondere Zuwendung. Und Gott gibt ihm diese Zuwendung und er nimmt den ganzen Elia in den Blick. Zunächst mal ist Elia ja völlig erschöpft von dem, was vorher passiert ist, von seiner hektischen Flucht quer durchs ganze Land. Und was er braucht, ist erstmal Schlaf. Was er braucht, ist Essen und Trinken. Und das bekommt er. Bevor irgendwas anderes passieren kann, müssen erstmal diese Grundbedürfnisse wieder gestillt sein. Und Gott sorgt dafür. Und dann sorgt Gott auch für den passenden Rahmen, um ihm zu begegnen. Er hat zunächst mal 40 Tage Zeit und er kommt bis an den Berg Gottes, an den Horeb. Wo genau der Gipfel ist, weiß man nicht so genau. Irgendwo da im Süden der Sinai-Halbinsel, im Sinai-Gebirge. Und in diesen 40 Tagen kommt Elia einfach zur Ruhe. Da ist keine Ablenkung außenrum. Er ist zunächst mal nicht in Gefahr. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihn dort jemand verfolgen wird. Und dort am Berg Horeb möchte Gott ihm schließlich begegnen. Und wir lesen von sehr mächtigen Naturerscheinungen, Sturm, Erdbeben, Feuer. Und das waren alles Dinge, die hat man häufig mit Gott in Verbindung gebracht. Und solche Naturschauspieler haben sich auch häufig ereignet, wenn Gott sich gezeigt hat. Zum Beispiel auf dem Berg Karmel fiel Feuer vom Himmel. Zum Beispiel bei der Gesetzgebung gab es ein ähnliches Naturschauspiel. Aber hier wird ausdrücklich gesagt, Gott war nicht in diesen drei Naturereignissen. Das waren nur Vorboten, die auf die riesengroße Macht von Gott hindeuten. Auf ja, die Macht des Schöpfers von Himmel und Erde. Aber er begegnet Elia auf eine ganz, ganz andere Weise. Nicht auf so eine, ich möchte fast sagen, rohe Weise, sondern ganz, ganz sanft. Im Text steht, etwas von einem Geräusch der Stille, so übersetzen es manche. Klingt vielleicht merkwürdig und ist wahrscheinlich auch schwer mit Worten zu umschreiben. Vielleicht war es wirklich so ein ganz leichter Luftzug. Vielleicht war es auch einfach nur die Stille nach diesem ganzen Lärm und Getöse, nach dem Erdbeben, nach dem Sturm. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr plötzlich in eine ganz ruhige Umgebung kommt, dass ihr meint, ihr könnt diese Stille förmlich hören. So ähnlich stelle ich mir das vor. Aber genau das ist das, was Elia hier gebraucht hat. Und Elia merkt sofort, hier begegnet mir Gott. Er verhüllt sein Angesicht. Er weiß, dass niemand Gott sehen kann und das überleben könnte. Und er ist gefasst darauf, dass Gott mit ihm reden will. Und das ist so dieser Rahmen, den Gott einfach schafft. Und erst dann beginnt das seelsorgerliche Gespräch. Und es beginnt eben mit dieser Einstiegsfrage: Was tust du hier, Elia? Ich habe dich nicht hierher geschickt. Warum hast du diesen Weg gewählt? Eigentlich solltest du jetzt nicht auf dem Berg Horeb sein. Eigentlich wärst du immer noch in Jezreel. Und dann geht Gott so langsam weiter mit ihm. Er gibt ihm einen neuen Auftrag. Elia soll 2 Könige salben. Er soll Elisha als seinen Nachfolger berufen. Aber er bekommt nicht nur diesen Auftrag, er bekommt eben auch eine ganz große Ermutigung. Gott offenbart ihm jetzt, dass es noch 7000 weitere gibt, die eben diesen Fruchtbarkeitsgott Baal nicht angebetet hat und die er auch weiterhin bewahren wird, die am Leben bleiben werden. Elia erfährt jetzt, es gibt so einen heiligen Rest in Israel, von dem er bisher nichts wusste. Gottes Seelsorge ist ganzheitlich, sie nimmt den ganzen Menschen in den Blick. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Gott ist extrem geduldig. Überlegt euch das mal, wie viel Zeit er sich genommen hat. Er hat erstmal Zeit bekommen zum Schlafen. Nicht beliebig viel, der Engel hat ihn 2-mal geweckt, so haben wir es gehört. Aber offensichtlich war das ausreichend Schlaf, um wieder zu Kräften zu kommen. Und dann 40 Tage und Nächte, um an den Berg Horeb zu kommen. Das ist ganz schön großzügig kalkuliert. Wenn man sich das so anschaut, hätte das eigentlich, selbst wenn man das Gelände mit ins Kalkül zieht, in 14 Tagen locker schaffen müssen. Er hat aber 40 Tage. Man kann aus dem Text auch nicht unbedingt, aus dem Grundtext nicht unbedingt lesen, dass er jetzt 40 Tage und Nächte ununterbrochen gelaufen ist, so wie es hier bei der Guten Nachricht Bibel in der Übersetzung anmutet. Das kann sein, muss aber nicht sein. Es kann auch durchaus sein, dass er zwischendurch nochmal was gegessen hat. Es kann aber auch sehr gut sein, dass Gott einfach das Wunder getan hat, dass er so lange laufen konnte, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Das wissen wir nicht. Ist, glaube ich, auch relativ unerheblich für das Verständnis dieses Textes. Wichtig ist, Elia hat erstmal Ruhe und Gott hat ganz viel Geduld, darauf zu warten, dass Elia bereit ist für eine echte Begegnung mit ihm. Da ist keine Hetze. Und Gott musste ja den Rückweg schon wieder einkalkulieren. Elia sollte ja nicht am Berg Horeb weitermachen, sondern ganz im hohen Norden. Das heißt, wir werden später sehen, dass er den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Und das dauert ja auch noch mal ein Weilchen. Und Gott kann sich das problemlos leisten, dass Elia so lange eine Auszeit von seinem Dienst nimmt. Er will ihn schon gebrauchen, aber es ist kein Problem für Gott, ihn einfach mal rauszunehmen. Und das Dritte, was mir auffällt: Bei aller Geduld ist Gottes Seelsorge trotzdem zielgerichtet. Gott will auf dieses eine Ziel hin, dass Elia umkehrt und wieder voll in seinem Dienst arbeitet und wieder auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Und deswegen bekommt er ausreichend Zeit zum Schlafen. Deswegen bekommt er Essen und Trinken, damit er wieder zu Kräften kommt. Deswegen diese Vorbereitung, damit er innerlich zur Ruhe kommt, und deswegen diese ganz, ganz sanfte Begegnung mit ihm. Es läuft alles auf diesen Punkt hin, dass Elia umkehren soll auf seinen ursprünglichen Weg. Gott tut also alles Notwendige dafür, damit Elia das machen kann, damit er wieder in die Spur kommt. Und ich finde es faszinierend, wie Gott hier mit Elia arbeitet. Das ist für mich eine mustergültige Seelsorge, an der wir untereinander nur Maß nehmen können. Jetzt liegt es an Elia, ob er sich auch darauf einlässt. Und dann kommt dieser Auftrag. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram, und Jehu sollst du zum König über Israel salben, und Elisha sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Jetzt ist dieser neue Auftrag da, und jetzt wird sich's entscheiden, ob Elia den annimmt. Ob er das macht, ob er zurückgeht, oder ob er einfach auf dem Gipfel des Horeb bleibt und abwartet. Und die Krux an der Sache: äußerlich ist alles unverändert. Elia war eine ganze Weile weg, aber er muss ja schon damit rechnen, dass Ahab noch an der Macht ist, dass Isebel immer noch seine Frau ist und dass ihre Morddrohung immer noch Gültigkeit hat. Äußerlich hat sich also überhaupt nichts geändert. Und wenn er nicht noch einen Riesenumweg laufen will, dann muss er genau wieder durch das Nordreich Israel, um nach Damaskus zu kommen. Das heißt, er muss auf seinem Weg durch den Einflussbereich von Isebel wieder durch. Elia bekommt eine zweite Chance, diesmal Gott zu vertrauen, dass er für ihn sorgen wird. Er soll jetzt vertrauen, dass Gott ihn bewahren wird, auch wenn er durch das Nordreich Israel wieder wandern muss. Und er soll sich nach seiner langen Auszeit wieder in den Dienst für Gott stellen. Der Rückweg ist ganz schön weit. Die ganzen Pfeile, die ihr da seht, die muss er jetzt in umgekehrter Richtung wieder zurück und noch ein Stückchen weiter. Dieser weite Rückweg, das ist eine Folge seines Ungehorsams. Eigentlich sollte er ja gar nicht an den Berg Horeb gehen. Jetzt muss er an seinen Füßen spüren, wie weit er weggelaufen ist. Wir erfahren nichts von anderen negativen Auswirkungen, außer dass er sich vielleicht eben die Füße ein bisschen platt gelaufen hat. Das finde ich auch sehr faszinierend hier beim Elia, das ist aber leider nicht immer so. Es gibt auch andere Dinge, wo ja, Wiederherstellung passiert, Vergebung passiert und die Folgen eines solchen Umwegs sind noch lange danach trotzdem spürbar. Gott nimmt es nicht immer einfach alles weg. Aber hier beim Elia scheint es keinerlei negative Auswirkungen zu haben. Er geht diesen weiten Rückweg, weil er nämlich innerlich gestärkt ist. Er geht jetzt bis nach Damaskus. Auf dem Weg findet er schon Elisha und beruft ihn zu seinem Nachfolger. Von den anderen beiden Aufträgen hören wir nichts mehr in der Bibel. Das heißt aber nicht, dass er sie nicht ausgeführt hat. Die Bibel ist kein lückenloses Geschichtsbuch. Er nutzt seine zweite Chance. Er geht im Vertrauen auf Gott in die Richtung, in die er ihn haben will. Wir erfahren auf jeden Fall, dass Elia nochmal sehr, sehr mutig vor den König Ahab tritt. Er zeigt sich ihm nochmal und muss ihm nochmal auf ganz massive Weise Gottes Gericht ankündigen. Und er macht es. Er hat den Mut gefasst, wieder neu in Gottes Dienst zu stehen, so wie er es vorher die ganze Zeit gemacht hat. Da scheint nichts mehr von seiner Verzagtheit zu spüren zu sein. Und wir erfahren auch, dass Elia Ahab und seine Frau überlebt. Ahab und Isebel sind längst tot, als Elia auf eine ganz besondere Weise dann zu Gott kommt. Elia ist innerlich gestärkt. Aber wir sehen es nochmal an der Grafik. Er kommt auf Umwegen zu seinem Ziel. Wäre er gleich da im Norden gewesen, wäre es vergleichsweise ein Katzensprung gewesen. Vom Karmel oder Jezreel hoch nach Damaskus. Da liegt dieser riesige Umweg dazwischen. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich bin selber genügend solcher Umwege gegangen im übertragenen Sinne. Und in der Regel deshalb, weil ich an irgendeiner Stelle Gott nicht vertraut habe. Weil ich dachte, ich nehme meine Geschicke lieber selber in die Hand. Wer weiß, ob das alles so rund läuft, wenn ich das jetzt komplett Gott überlasse. Und solches mangelndes Vertrauen, solcher Unglaube ist Sünde. Und ich finde es gut, wenn wir Sünde als Sünde beim Namen nennen. Daran liegt nämlich eine riesengroße Chance. Im ersten Johannesbrief steht, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst. Darf ich es mal umformulieren? Wenn wir behaupten, wir würden nie Umwege gehen, dann haben wir irgendwie eine falsche Landkarte. Wenn wir aber unsere Verfehlungen bekennen, dann können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Das erleben wir hier, denke ich, bei Elia, ohne dass das so ausdrücklich ausgesprochen wird im Bibeltext. Ich wünsche mir eine Kultur in unseren Gemeinden, in der es völlig normal ist, auch zu solchen Umwegen zu stehen, einander davon zu erzählen, wo wir mal Umwege gegangen sind, davon zu erzählen, wie Gott uns wieder auf den richtigen Weg zurückgeführt hat und davon erzählen, wie Gott auf uns eingegangen ist, wie liebevoll, wie geduldig, aber auch wie zielgerichtet. So eine bewusste Umkehr rückt das Ziel immer wieder neu ins Blickfeld. Und ich denke, das tut uns gut, uns immer wieder neu darauf zu besinnen, wo Gott uns eigentlich haben möchte, was er mit uns vorhat. Wir sind dann zwar vielleicht einen Umweg gegangen, vielleicht einen ziemlich weiten, so wie Elia da. Aber wenn wir umgekehrt sind, dann sind wir nicht mehr auf dem Irrweg. Dann sind wir wieder auf dem Weg, den Gott für uns vorhatte. Und dann können wir einfach nur dankbar sein dafür, wie Gott uns geführt hat. Ich wünsche uns, euch und mir diesen Mut, solche Kurskorrekturen vorzunehmen, da wo es nötig ist. Ich wünsche uns den Mut, uns auf Gott einzulassen, wenn er uns begegnen möchte, so in aller Stille. Und ich wünsche uns auch ganz viel Fingerspitzengefühl dabei, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir in unserem Umgang untereinander daran Maß nehmen, wie Gott mit Elia umgegangen ist. Dazu segne Gott uns. Amen. Könnt das Gehörte gleich noch ein bisschen auf euch wirken lassen. Nachher wird es noch mal eine Zeit geben mit einigen Bildern. Viele Maler haben sich auch von diesem Bibeltext inspirieren lassen. Und dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen darüber nachsinnen, was dieses Geschehen um Elia mit euch zu tun hat, wo ihr dankbar sein könnt für so eine Kurskorrektur, die ihr vorgenommen habt, wo ihr dankbar sein könnt für das, was Gott an euch getan hat, aber vielleicht auch da, wo es nötig ist. Auf der Rückseite von diesem kleinen Zettel habe ich euch noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die für jetzt sicherlich viel zu viel sind. Aber wenn ihr mögt, könnt ihr da gerne in der persönlichen Stille noch mal ein bisschen drüber sinnieren.